dann kommt noch dazu, dass die AI die Frameworks, die wir bauen, gerne mag. Und deswegen, wenn man AI-basiert programmiert, verwendet man wahrscheinlich unsere Technologie. Du hast schon Next.js erwähnt. Next.js ist ein sogenanntes Framework, um am Ende des Tages Web-Apps zu bauen. Das ist mit Abstand das beliebteste von OpenAI, Weather.com, in Deutschland, Porsche, HVV, sind Kunden von uns. Und dann unser drittes Feld ist eine App, die heißt VZero, was ein Vibe-Coding-Tool ist, im Grunde die Kategorie erfunden hat und sich halt mega im Enterprise durchsetzt. Also wir hatten, glaube ich, weiß nicht, wie viele Interns, wir hatten 10 oder 12 diesen Sommer.
Okay.
Und jeder Einzelne war super cracked. Ja. Also unglaublich, unglaublich gut.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Herzlich willkommen im OMR Silicon Valley Update Podcast. Ich habe heute zu Gast den Malte Ubel. Der ist so eine Art Engineering Superstar hier im Valley und seit ein paar Jahren als CTO bei Vercel. Und davor war er über 11 Jahre lang bei Google. Also hat da ganz am Kern von Google Search mitgearbeitet und war im Rahmen dessen auch damals schon mal bei uns auf dem OMR Festival auf der ganz großen Bühne in Hamburg. Damals als Engineering Director hat er wahrscheinlich, so munkelt man, oder wir haben auch so mal kurz gesprochen, Millionen verdient. Und Vercel war, wo er heute ist, ist also eine Art Backbone von vielen Firmen hier im Silicon Valley. Wir bei Learn bauen auch auf den auf. Und eine Sache, die habe ich aus dem Gespräch vor allem mitgenommen, und das war seine ganze Perspektive zu Praktikanten. Ich war neulich gerade selbst bei einem anderen Podcast zu Gast und habe mich da so ein bisschen geäußert, dass ich nicht so richtig mehr denke, dass es Praktikantenstellen gibt. Und da hat mir echt, glaube ich, die Augen aufgemacht, weil Malte hat erzählt, dass sie bei denen bei Vercel oft die smartesten Leute sind. Weil wenn du irgendwie 20 bist und ja, bist du einfach einer der Ersten, der die ganzen neuen Technologien irgendwie ausprobiert und irgendwie ein ganz anderes Mindset hat. Und deswegen bauen die gerade ihr Praktikantenprogramm von einmal im Jahr für 3 Monate auf so mehrere Batches aus. Also man kann da wirklich jedes Jahr oder das ganze Jahr im Prinzip Praktikum machen. Also hoch zu empfehlen, sich das mal anzugucken. Und das hat eben, wie gesagt, auch dazu geführt, dass ich meine eigene These ein bisschen verändert habe. Und deshalb suchen wir hier selber bei LearnXYZ für unser AI-Certification-Produkt auch einen Praktikanten oder Trainee oder vielleicht noch besser Entrepreneur in Residence, der Lust hat, 6 bis 12 Monate hier bei uns im House of AI in San Francisco richtig Gas zu geben. Und wir suchen da vor allem jemand aus Deutschland, weil ja, da haben wir einfach so viele User und deswegen würden wir ganz gerne jemandem einfach die Möglichkeit bekommen, hier mal rüberzukommen. Und ja, hier ist der Deal. Wir zahlen dir den Flug, wir zahlen dir das J1-Visum. Wir organisieren dir alles. Du bekommst hier eine Unterkunft. Und ja, wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, kannst du mal auf mein LinkedIn-Profil gucken. Da habe ich dazu einen Post gemacht. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich von dir höre. Und bevor es endlich losgeht, noch eine ganz kurze kleine Bitte. Ungefähr 50% von euch hier hören diese Folge oder hören diesen Podcast alle 2 Wochen, haben aber diesen Podcast nicht abonniert. Ich kann versprechen, dass wir alles tun, damit diese Folgen richtig gut sind, damit sie immer besser werden, damit hier die Gäste und Gästinnen sind, die ihr gerne oder von denen ihr gerne hören und lernen möchtet. Also wenn du diese Show supporten möchtest, würde es mich total freuen, wenn du einmal auf den Abonnieren-Knopf drücken würdest. Jetzt aber genug der Vorworte. Viel Spaß beim Gespräch mit einem echten Valley-Veteranen, 10x-Engineer, einem der erfolgreichsten CTOs hier im Valley, Malte Ubel von Vercel. Auf geht's.
Moin Malte.
Moin.
Grüß dich. Ich habe mir überlegt, du hast ja irgendwie 11 Jahre bei Google gearbeitet und dann bist du eigentlich mehr oder weniger genau zum richtigen Zeitpunkt rausgegangen, nämlich genau wo AI plötzlich durch die Decke ging und irgendwie die Suche ja so ein bisschen irgendwie neu erfunden wird jetzt in Zukunft. Ist das ein Zufall oder hattest du das schon abgesehen?
Also ich bin auch super happy über den Zeitpunkt, aber es ist totaler Zufall.
Okay, okay. Ja, wir sprechen ja gleich über deine Reise. Bevor wir das machen, ich habe so ein paar Fragen erstmal vorab, so als kleines Rapid-Fire, um das so einzuordnen. Damit können wir anfangen und dann steigen wir tiefer ein. Wie gesagt, du hast ja bei Google gearbeitet. In einem Satz, wie tickt der Laden eigentlich?
Ich würde sagen, eine Mischung aus Innovationsmaschine und Behörde.
Okay, okay. Was war dein härtester Moment bei Google?
Also ich habe vorher ein bisschen in Deutschland für Google gearbeitet, aber als ich in die USA umgezogen bin, nach einem Airbnb gearbeitet habe, habe ich einmal Google.com quasi downgebracht, nur in einem Datacenter, aber es war ziemlich hart sozusagen, ganz am Anfang
von der Karriere. Okay. Ein Mythos über Google Search, der wirklich stimmt.
Es wird wirklich jede Farbe AB getestet mit 15 Varianten.
Okay, okay. Was war dein größter persönlicher Fail? Ich meine, das hast du gerade schon gesagt. Ja. Du hast Google runtergebracht. Gibt es noch was anderes?
Habe ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Okay. Ist relativ smooth gewesen.
AMP warst du ja mit dazu. Wir kommen da nachher nochmal drüber. Aber ist das eine Innovation oder ist das ein Irrweg?
Also ich glaube beides.
Okay. Vercel in einem Satz. Warum nutzen euch plötzlich alle?
Okay, im Einsatz. Ich glaube, es ist je nach Startup und Enterprise ein bisschen anders. Im Enterprise ist es jetzt AI Transformation, die User Experience First ist, die Leute irgendwie zum Launch kriegen und deswegen erfolgreich ist. Im Startup-Bereich hat es super viele Gründe. Wir sind super tief drin, tracken das viel, arbeiten direkt mit allen zusammen und dann kommt noch dazu, dass die AI die Frameworks, die wir bauen, gerne mag. Und deswegen, wenn man AI-basiert programmiert, verwendet man wahrscheinlich unsere Technologie.
Dann kommt man nicht um euch herum, genau. Welches Tool nutzt du täglich, was 90% deiner Kollegen nicht benutzen?
Google Meet.
Wenn du morgen selber gründen würdest, was wäre deine erste Idee?
Eine Chrome-Extension für AI-Context-Sharing zwischen Applikationen.
Okay. Welcher Ex-Kollege von Google wird in 10 Jahren am meisten Impact haben?
Mike Curtis, der arbeitet jetzt bei myself.
Okay, okay. Du hast mal eine Riesenkonferenz aufgebaut. Vermisst du diese Arbeit?
Ein bisschen, aber ich finde, dass es so eine Generationenwechsel geben muss und deswegen sollte ich nicht mehr daran arbeiten.
Okay, okay, cool. Ja, vielen Dank erstmal für den Anfang. Ich möchte erst, bevor wir zu Vercel sprechen, noch mal ein bisschen über Google reden, weil du warst ja wirklich sehr lange und gibt ja auch viel im Internet darüber. Du hast mal so einen schönen Artikel geschrieben auf deinem Blog auch, als du rausgegangen bist. Und du kommst aber ja eigentlich aus Elmshorn, also auch aus einem kleinen Örtchen,
ja,
wie fast jeder meiner Gäste hier. Und hast auch jetzt nicht irgendwie in Harvard oder so studiert oder Stanford. Wie war dein Weg? Wie bist du hierher gekommen?
Also hatte ich eben schon erwähnt, in Deutschland angefangen bei Google. Und es gab so eine Art kurzes Experiment von Engineering im Hamburger Office. Und dann habe ich mich beworben und einen Job bekommen. Der wurde dann witzigerweise am allerersten Arbeitstag wurde der Job quasi gestrichen.
Nein.
Aber zumindest auch zu dem Zeitpunkt war es natürlich nicht so, dass jetzt mein persönlicher Job weg wäre, sondern sozusagen nur die Rolle in dem Office. Und deswegen bin ich quasi sofort von Anfang an, konnte ich mich dann von intern umgucken, was es sonst noch geben würde und bin dann am Ende des Tages in einem Job gelandet, der in Ochenview war.
Und haben die dich einfach versetzt?
Ja.
Und hast du vorher irgendwie immer schon so das Valley gescoutet und warst irgendwie so Technologie-Fan und war das für dich total klar, dass du hier mal herkommen wolltest oder war das wirklich durch diesen Zufall, dass der Job weggefallen ist?
Es war mir im Grunde schon klar, dass es irgendwann passieren würde. Und ich war auch persönlich super tief in der weiteren Szene vernetzt, halt auch durch meine Konferenz. Es war, glaube ich, so, dass, obwohl ich in Hamburg gewohnt habe, auch schon ganz lange, als ich nach San Francisco umgezogen bin, kannte ich auf jeden Fall mehr Leute, als ich jemals in Hamburg persönlich gekannt habe.
Ach krass. Okay, also vorab schon durch das ganze Engineering-Konferenz-Ding und so.
Ja.
Okay. Kannst du mal vielleicht nochmal kurz erzählen, wie ging das, also was für eine Konferenz war das und wie bist du dazu gekommen?
Ja, die hieß JSConf EU, und also JavaScript Conference.
Mhm.
Und war sozusagen einfach der europäische Ableger von der amerikanischen Konferenz, die wir aber auch im gleichen Jahr gegründet haben wie die amerikanische. Und generell war es so, dass so in den späten Nullerjahren sich die Frontend-Technologie ein bisschen emanzipiert hat und es deswegen der richtige Zeitpunkt war, halt eine Konferenz zu veranstalten.
Okay, und die war in Hamburg dann oder wo?
Nee, in Berlin.
Ah, okay. Und wie groß ist das geworden?
Also wir haben versucht, immer so klein wie möglich zu halten, aber es ließ sich dann meistens dann immer nicht vermeiden, ein bisschen größer zu werden. Also es waren am Ende des Tages so 2000 Leute oder so.
Ah, okay, also schon decent. Ja. Und die gibt's heute aber nicht mehr, oder hast du es verkauft? Oder
nee, gibt's nicht mehr. Nee, wir hatten uns entschieden aufzuhören, 2019, super Timing, weil 2020 wäre es natürlich nicht stattgefunden.
Ja, ja. Ja. Ja, da sind wir mit OMR ja auch durchgegangen.
Ja.
Du hast dann ja verschiedene Stationen bei Google gemacht. Wir hatten euch ja auch mal mit OMR auf der Bühne vor vielen Jahren in Hamburg und bist dann irgendwann ja Director gewesen in Google Search Desktop. Also du warst praktisch mehr oder weniger für Google, für die Suchmaschine irgendwie verantwortlich von der Engineering-Seite.
Ja.
Wie war das, an so einem wichtigen Produkt zu arbeiten? Hast du dann irgendwie täglich da irgendwie mit Sergey Brin und Larry Page und so zusammengesessen? Und wie kann man sich das vorstellen?
Also zu dem Zeitpunkt waren die überhaupt nicht involviert.
Okay.
Tatsächlich mein allererstes Meeting mit Sergey war, nachdem ich weg war, in der Vercel-Rolle.
Ach was.
Weil er jetzt ja fulltime an dem AI-Lab arbeitet. Klar. Und deswegen ja connected sind.
Ja.
Aber zu der Zeit, wo ich sozusagen in Grollen war, bei Google, wo das hätte stattfinden können, war er komplett raus. Und es, also zu dem Zeitpunkt war immer Sundar schon CEO und den Laden geschmissen.
Ja.
Und die beiden waren im Grunde, haben nicht stattgefunden.
Okay. Und es gibt ja noch so ein paar andere Deutsche dann, ne? Zum Beispiel der Philipp Schindler und so ist ja der Chief Revenue Officer. Ja. Ist das dann irgendwie, also bist du dann da so im Leadership, weil du für so ein wichtiges Produkt irgendwie verantwortlich bist, dass du dann mit solchen Leuten ständig Kontakt hattest? Oder wie kann man sich das so überlegen?
Also mit Philipp persönlich sozusagen dadurch, dass wir, also zwei Gründe, warum nicht. Also erstens, weil Google auf jeden Fall an sich eine starke Trennung hat zwischen Business und Engineering. Und dann auch nochmal eine starke Trennung zwischen dem Organic Search und dem Paid Search. Und sozusagen, es war jetzt sozusagen nicht so, dass ich niemals mit ihm da interagieren würde, aber sozusagen war relativ speziell. Wir haben mal zusammen, 2010, zusammen Frau Merkel getroffen.
Aha.
In Berlin.
Okay, also eine Überschneidung gibt es da. Interessant. Sag mal, ich habe das ja gerade schon angesprochen, ne, dass du ja rausgegangen bist, im Prinzip genau vorher, bevor es irgendwie alles so umgeworfen hat. Und jetzt, wenn man mit Leuten hier spricht, also in unserer Generation, wir sind natürlich in der Bubble, googelt ja kaum noch einer, ab und an natürlich schon, aber die GPTs, Google ist ja so ein bisschen jetzt auch da drauf und die haben jetzt ja auch oben da diese Box, wo dir immer was zusammengefasst wird, aber es ist ja links nicht so gut wie andere, die da an dem Markt sind. Wie siehst du das? Hat Google so ein bisschen diese AI-Suche verschlafen? Können die das aufholen? Weil die sitzen ja eigentlich auf einem riesen Datenschatz, ne?
Ja, also ich würde sie auf jeden Fall nicht ausschließen. Und AI-Mode an sich funktioniert sozusagen so gut wie ChatGPT.
Mhm.
Ist es sich ein bisschen versteckt und das Brand von ChatGPT ist im Grunde eine interessante Studie, sozusagen, wie stark das ist.
Ja.
Obwohl die ja sozusagen nicht viel früher auf den Markt gekommen sind als alle anderen. Aber deswegen würde ich auf jeden Fall Google noch eine Chance geben. Verschlafen, also ich meinte ja zu Anfang schon Innovationsmaschine und Behörde.
Ja.
Sozusagen für Googles Verhältnisse haben sie eigentlich relativ schnell reagiert.
Ja, ja.
Und mal sehen.
Okay. Werbung. In fast jedem Gespräch der letzten Wochen und Monate kam immer wieder die Frage auf, Christian, habt ihr bei learn.xyz AI-Kurse, damit unsere Teams lernen, wie man AI im Job richtig nutzt? Also sowas wie ChatGPT-5 im Arbeitsalltag sicher anwenden, richtiges Prompten und so weiter. Haben wir jetzt gebaut. In LearnXYZ gibt es jetzt Lernpfade und am Ende ein Zertifikat und das kannst du dann auf dein LinkedIn hinzufügen. Das Beste, es ist nicht nur für Unternehmen, sondern für alle, also auch für dich. Also jetzt starten und in AI zertifizieren lassen auf www.learn.xyz. Zurück zum Podcast. Und wie glaubst du, ich meine, es gibt ja immer wieder jetzt neue Versuche und von anderen Suchmaschinen, die das jetzt so ein bisschen übernehmen, ne? Perplexity ist da oder die dann irgendwelche riesen PR-Stunts machen und irgendwie sagen, wir kaufen jetzt den Chrome-Browser oder U.com hat sich ja jetzt entfernt von der, sag mal, Consumer-Suche und macht nur noch Enterprise. Aber was glaubst du, wer wird das gewinnen? Ist das nachher ein OpenAI, die das einfach alles haben, weil die so ein starkes Brand haben? Oder also wo glaubst du, geht das hin?
Also meine aktuelle Meinung ist, dass die einzigen, die eine Chance haben, sind OpenAI und Google.
Okay. Wenn du so ein bisschen über die Zukunft vom Internet so nachdenkst, wie glaubst du, wird das sein? Ich meine, man surft ja mittlerweile gar nicht mehr so richtig das Internet. Ne? Man fragt irgendwas in GPT und dann kriegst du vielleicht noch so ein paar Sources und vielleicht gehst du nochmal drauf. Ich merke das zum Beispiel hier bei uns im House of AI. Die Leute, die hier mal kommen als Tenants, ich frage die immer, wie die uns gefunden haben und die finden uns immer nur über ChatGPT. Die fragen halt so Sachen wie, was ist irgendwie ein cooles Coworking in San Francisco und dann finden die uns halt und dann kommen die her. Also glaubst du, dass das Surfen im Internet eigentlich mehr oder weniger tot ist und man hat eine Website nur noch als, sag mal, SEO-Maßnahme oder wie siehst du da drauf?
Also man muss es, glaube ich, sehr differenzieren nach Intention.
Mhm.
Also ich bin total bei dir, was so Knowledge-Sachen angeht. Ist da auf jeden Fall die Transformation schon da. Die beiden anderen Kontexte, zumindest die auf jeden Fall top of mind für mich sind auf jeden Fall Commerce und Services im weitesten Sinne, B2B SaaS als Kategorie. Und da glaube ich schon, dass es eine relativ, also auf der einen Seite haben wir es auf der Knowledge-Seite, da gibt es auf jeden Fall eine volle Disruption. Mhm. Und es ist noch nicht klar, ob das sich sozusagen weiter durchzieht. Also ich bin halt schon der Meinung, dass zum Beispiel, wenn ich was kaufen möchte und es ist ein Specialty-Produkt, nicht irgendwie Socken,
ja,
dann macht es Sinn, das bei einem Vendor zu machen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen im engeren Sinne.
Ja.
Und auf jeden Fall bin ich auch großer Fan von so ChatGPT-Wrappers,
mhm,
weil quasi die Integration in meinen Workflow super wichtig ist. Und das kann natürlich ein generisches Projekt wie ChatGPT niemals leisten.
Ja.
Und insofern glaube ich sozusagen, dass es auf jeden Fall Veränderungen gibt, aber das nicht unbedingt sozusagen, dass ein Winner-Take-All-Market ist für eine AI.
Weil wenn man sich überlegt, vorher war die Suche mehr oder weniger Winner-Takes-It-All, ne? Das bricht es jetzt eigentlich auf, ist eigentlich ganz schön.
Ja.
Ich will nochmal verstehen, bevor wir über Vercel sprechen, wie du das geschafft hast, da hinzukommen. Ich meine, es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwie Engineer sind und diese Ranks so hochzusteigen. Was waren für dich so die Key-Faktoren? Warst du so ein 10x-Engineer, dass du einfach schneller gearbeitet hast oder hast du einen besseren Überblick gehabt oder warst du ein guter People-Leader oder wie bist du dazu gekommen, da so aufzusteigen in den Ranks?
Bei Google ist es auf jeden Fall einfach basierend darauf, Resultate zu liefern und hin und wieder auch mal ein bisschen Glück. Bei Vercel ist es jetzt so, dass wir hatten über meine Konferenz gesprochen. Guillermo hat 2010, als er, glaube ich, 17 Jahre alt war, einen Vortrag gehalten dort. Und wir kannten uns halt seitdem und waren im Kontakt.
Ja.
Und
das ist übrigens der CEO und Co-Founder, ne?
Ja, genau. Und ich auf jeden Fall mehr 10x-Engineer als People-Leader.
Okay.
Das würde ich auf jeden Fall einschränken. Und ich glaube, ich habe einen gutes Verständnis, auf der einen Seite Intuition dafür zu haben, was Leute benutzen würden in Wirklichkeit und nicht nur, weil man irgendwie einen coolen Plan hat, wo man denkt, das wäre irgendwie gut.
Ja.
Und kann relativ gut erklären, vor allem auf Englisch, auf Deutsch ist es ein bisschen schwierig, wie sozusagen die Business und Engineering Interaktionen stattfinden.
Okay. Und bist du jetzt immer noch aktiv, wirklich auch, wenn du sagst, du bist eher 10x Engineer als irgendwie People Leader, als CTO, ist man ja schon einfach Manager auch ganz viel, ne? Oder bist du wirklich so richtig tief drin, so ein bisschen Founder-Mode, du bist mit dem Code und sitzt da mit den Leuten und schlägst die Nächte um die Ohren?
Ja, auf jeden Fall bin mitten im Code und es ist nicht mehr ganz richtig, dass ich überhaupt keine Reports habe, aber ich habe das Engineering-Team nicht reporting an mich.
Ah, okay, also es gibt noch einen Head of Engineering praktisch dann nochmal. Okay. Also das heißt, du bist eher so der Visionary IC mit dem höchsten Titel in der Firma, der die Strategie und die Richtung angibt.
Ja, genau. Und es ist halt auch, also eine der Sachen, die ich von Google mitgenommen habe und die ich super wichtig finde, ist, dass es muss halt für Engineers möglich sein, Karrieren zu haben, die nicht beinhalten, Management zu machen.
Ja.
Und deswegen versuchen wir halt auf jedem Level, außer CEO, wo es nicht möglich ist, weil es nur eine Person gibt, sozusagen immer einen SC zu haben und einen Manager.
Interessant. Okay, lass mal über Vercel sprechen und Next.js. Bevor wir darüber im Detail reingehen, vielleicht kannst du erstmal erklären, was das eigentlich ist. Also was ist Vercel? Also gerade vor allem Leute, die das jetzt nicht so richtig technisch, die jetzt keine Engineers sind, sag ich mal.
Ja. Ja, also wir machen heutzutage drei Sachen. Ist ein bisschen schwieriger ist nicht schwieriger zu erklären, ehrlich gesagt, aber sozusagen die Firma ist ein bisschen breiter aufgestellt als vor 3 Jahren. Aber du hast schon Next.js erwähnt. Next.js ist ein sogenanntes Framework, um am Ende des Tages Web-Apps zu bauen. Das ist mit Abstand das beliebteste von OpenAI, Weather.com, in Deutschland, Porsche, HVV sind Kunden von uns. Die benutzen halt das Framework, um ihre Web-Apps zu bauen und unser Service ist quasi die dann zu betreiben.
Mhm. Das Framework wurde aber ja nicht von euch entwickelt, ne? Das gab schon und ihr
mit Vercel
seid ihr im Prinzip...
Wir haben es entwickelt.
Ah, okay, also ihr ownt das richtig end-to-end.
Ja.
Okay.
Ja, wir haben also 30 Engineers, die nur in einem Open-Source-Projekt arbeiten.
Mhm.
Und Guillermo, unser Founder, ist der Creator von Next.js. Es gibt jetzt noch React, sozusagen, was auf einem Level höher ist. Und das wurde ursprünglich von Facebook entwickelt, aber viele Leute, die da bei Facebook herangearbeitet haben, sind mittlerweile Mitarbeiter von Vercel auch.
Mhm.
Und also das ist sozusagen Phase 1. Und die unser Value Proposition ist quasi, dass wenn man eine Next.js App baut und sie an Vercel übergibt, dass wir sozusagen den bestmöglichen Betrieb machen. Im Sinne von, ich schmeiße sie über den Zaun, Wir werden nachts aufgewacht, wenn was schief geht und nicht du. Das ist Phase 1. Wir haben quasi, und unser, was wir, glaube ich, als Innovation haben, ohne jetzt zu tief zu gehen, ist das, und wir haben ein neues Businessmodell, was Open Source angeht. Weil es gab vorher einmal Red Hat, die haben gesagt, okay, wir haben hier Linux und wir verkaufen Support. Dann gibt es ganz viele sogenannte Open Core Startups, wo die behaupten, es war Open Source, aber in Wirklichkeit ist es nicht so richtig und andere dürfen es nicht professionell betreiben. Und man muss es halt dann bei der einen Firma kaufen. Und wir sind sozusagen so, da ist es komplett Open Source. Wir haben große Konkurrenten, die die Sachen als Serviceanbieter verkaufen. Aber wir haben sozusagen gelernt, dass wir, wenn wir das Framework groß machen, ein gewisser Anteil der Infrastruktur am Ende des Tages bei uns landet. Und wir haben quasi genau das gleiche Playbook dann wiederholt mit dem AI-SDK, was ein Framework ist, um AI-Applikationen zu bauen. Und das ist jetzt auch das beliebteste im Markt. Und dann unser drittes Feld ist eine App, die heißt VZero, was ein Vibe-Coding-Tool ist, im Grunde die Kategorie erfunden hat und sich halt mega im Enterprise durchsetzt.
Okay, also statt halt irgendwie Lovable zu benutzen, kann man dann euch auch nehmen.
Genau, also das deutsche Publikum kennt wahrscheinlich Lovable vielleicht eher, aber genau, wir sind sozusagen in dem Markt unterwegs. Lovable hat sich so ein bisschen auf die Consumer-Seite geschmissen.
Ja.
Wir haben auch so eine Art Journey gemacht, weil wir dachten erst, wir würden ein Entwicklertool bauen und die Product Market Fit ist Designer, PM, Product Owner, Business Owner in Large Enterprise.
Okay. Und wie groß ist Vercel heute? Kannst du da ein paar Zahlen nennen? Also Mitarbeiter, Umsatz, Bewertung?
Ja, ich glaube, die letzten Zahlen, die wir veröffentlicht haben, waren so bei 200 Millionen Dollar ARR. Ist aber schon ein bisschen her und wir sind immer noch, also im Jahr vorher, glaube ich, 80% gewachsen und sind immer noch so ungefähr auf dem Level unterwegs. Ich glaube, Montag hatten wir 666 Mitarbeiter.
Okay, aber witzig.
Hat irgendjemand im Slack rausgefunden.
Okay, also, es ist doch gar nicht so groß bei dem Umsatz. Ist ja schon irre. Ihr seid ja auch immer auf diesen Rankings dabei, ne? Wie viel Umsatz pro Mitarbeiter. Gibt es ja immer diese Charts, die so im Internet sind. Also möglichst viel Umsatz mit wenig Mitarbeitern. Als du da angefangen bist, wie groß waren die da? War das da noch eine kleine Truppe irgendwie? Oder welche Stage?
Also super klein war es nicht. Mhm. Also ich glaube, Umsatz ist seitdem 10x, also über 20 Millionen oder so. Und es gab aber, wenn ich es richtig erinnere, schon 70 Engineers. Mhm. Allerdings waren die ersten drei Manager irgendwie gerade geheiert.
Okay.
Also es war noch sehr
unstrukturiert,
ja.
Okay, interessant. Und was glaubst du, sind so die Key-Faktoren gewesen, dass ihr es halt geschafft habt, zu diesem Standard zu kommen? Es gibt ja so ein paar Firmen, die das irgendwie schaffen. Ne? Hier im Valley zum Beispiel Vanta, die irgendwie diese ganze SOC-2-Compliance im Prinzip own. Da war es ja sogar so, dass die mehr oder weniger gefühlt den Markt erfunden haben. Und irgendwann war es klar, jeder arbeitet irgendwie mit Vanta. Und so ähnlich baue ich ja auch. Also jedes Startup, auch hier bei uns im Space, die arbeitet halt aufbauend auf euren Technologien. Sind das die coolen Outdoor-Advertisings oder sind das irgendwelche Sponsoring von Konferenzen? Also wie ist man da so krass hingekommen?
Also ich glaube, die sehr SF-spezifischen Billboards haben wenig damit zu tun. Mhm. Was man halt auch sehen muss, die Firma ist schon 10 Jahre alt.
Mhm.
Und Product Market Fit hat, glaube ich, so 5-6 Jahre gedauert.
Okay.
Also es war, glaube ich, eine ganze Menge Grind.
Ja.
Und sozusagen dann aber auch ein unglaublicher Fokus auf Qualität. Also wir sind auch immer super unzufrieden mit uns selbst, aber auf der anderen Seite funktionieren die Sachen halt und es wird unglaublich viel investiert darin, dass zum Beispiel Entwickler wirklich ein gutes Erlebnis haben und es wirklich funktioniert und es nicht nur in der Demo funktioniert und dass die Demos aber auch immer funktionieren und so weiter. Ja. Wir sind halt super tief drin, dass wir wirklich versuchen, dass die Sachen funktionieren. Wenn Marketing, dann würde ich sagen, am ehesten X.com.
Okay, interessant, okay. Weil wenn man hier durchs Valley fährt, dann ist man wirklich ja geblendet regelrecht von euren Anzeigen und die gehen ja wirklich viral irgendwie, was da irgendwie für coole Sprüche drauf sind und irgendwie so Code-Snippets und man immer dann wieder sagt, okay, da sind die wieder, also ihr seid schon ständig im Kopf, ne? Da frage ich mich manchmal so, ist das nur für die Execs der Firma, dass sie sich immer so sehen oder kann man das vom ROI messen? Ich meine, du bist nicht in der Marketingabteilung natürlich, aber es ist schon interessant, dass das ja irgendwie anscheinend so funktionieren.
Ja, also genau, es gibt es eine gewisse Relevanz und das ist für Silicon Valley insbesondere auf jeden Fall nicht unwichtig. Aber ob man das messen kann, ja, ist, glaube ich, die älteste Frage des Marketings.
Klar, natürlich. Wer ist denn eigentlich dann der Haupt-User? Sind das dann so die Startups, die damit anfangen und das dann einfach, weil die wachsen, ihr dann damit größer werdet? Oder sind das große Unternehmen? Also wer ist der Endnutzer eigentlich?
Also auf jeden Fall beides. Mhm. Also für unser traditionelles Produkt sind es sowohl Startups als auch so Large Enterprise. Mhm. Das ist dann, ist, glaube ich, relativ normal für so eine Infrastruktur-Startup, dass das erst anfängt mit den Startups und dann irgendwann in die Enterprises reingeht. Aber wir machen viele so wirklich so S&P 500 oder DAX Digital Transformation Projekte mit den größten Firmen der Welt. Mhm. Und dann jetzt mit V0 ist es auf jeden Fall, da ist es auch so, dass es viel, also eher die größten Firmen sind. Mhm. Wir haben zum Beispiel als Kunden gewonnen United Health Group, also das ist die größte Versicherung der USA,
ja.
New York Times. Und das ist auch beides Firmen, wo es relativ schwierig gewesen wäre, denen unser Infrastrukturprodukt zu verkaufen. Nicht unmöglich, aber das hätte sozusagen so 2 Jahre Sales Cycle gedauert.
Klar, plus und 2 Jahre Implementierung
wahrscheinlich. Ja, und denen kann man halt so ein Vibe-Coding-Tool mal an einem Nachmittag 2 Lizenzen verkaufen.
Interessant. Und wie ist bei euch so die Arbeitskultur? Ich meine, du hast das ja in den Startups hier, dass die Leute alle irgendwie 6-7 Tage die Woche mittlerweile arbeiten. Ne? Ja. Jetzt in einer Firma mit 666 Leuten, da kannst du ja nicht von jedem erwarten. Du bist auch Papa, also du hast ja auch Familie, da kannst du ja wahrscheinlich auch nicht 6 oder 7 Tage die Woche arbeiten. Wie ist das bei euch so?
Ja, also unser aktuelles Firmenmotto ist Lock-in September to December 2025. Also die Kultur ist schon relativ extrem. Also mein persönlicher Arbeitstag, würde ich sagen, ist 5 bis 5. Also ich fange früh an und versuche halt so ein bisschen abends frei zu haben.
Ja. Aber ich sage noch, ich mache immer 6 bis 6, also ähnlich, ja.
Und auf jeden Fall 7 Tage die Woche. Aber natürlich nicht am Wochenende. Also ich arbeite jetzt nicht am Wochenende 2 Stunden,
ja,
aber so 3, 4 auf jeden Fall.
Okay. Also wird auch da auf der Größe noch richtig hart Gas gegeben, ja?
Ja.
Okay.
Also es ist im Augenblick, also jetzt gerade, es ist die AI-Revolution ist halt da und muss irgendwie adressiert werden.
Hm. Und wer sind für euch die größten Wettbewerber dann? Sind das irgendwie sich Nettlefly, Cloudflare, irgendwie solche Big Tech Companies oder wen siehst du so oder wo guckst du jeden Tag drauf und jetzt, ach, jetzt haben die das auch schon wieder geschippt, wir müssen das jetzt auch machen. Okay, Samstag hier, Hackathon.
Ja, also Netlify wäre, glaube ich, vor 3 Jahren Competitor gewesen. Irgendwie haben die den Anschluss verloren.
Mhm.
Keine Ahnung warum. Cloudflare auf jeden Fall. Ich glaube, unser größter Competitor für unser traditionelles Business wäre AWS. Die aber auch sozusagen, wir Kunden bei denen sind. Und weil wir halt ein Managed Infrastruktur anbieten, ist sozusagen, wenn ich ein großes Infrastrukturprojekt habe, natürlich die Frage, möchte ich das selber machen bei AWS oder kaufe ich halt Vercel? Und man spart halt, wenn man Vercel kauft, vielleicht 3, 4, 5, 12 Leute, die on-call sein müssen,
mhm,
und die Infrastruktur managen. Das heißt, da habe ich schon mal $2 Millionen eingespart.
Mhm.
Und insofern ist es halt ein relativ guter Deal. Aber das hat natürlich auch andere Vor- und Nachteile, deswegen ist es relativ komplex, da das zu sagen.
Und wie siehst du die Zukunft? Ich meine, du bist ja da schon irgendwie im Leadership mit drin, ne? Und ist das jetzt so, okay, man macht das jetzt noch 5 Jahre und dann kommt ein Microsoft und kauft das oder ein Amazon oder ist klar, dass du das nicht so richtig vorhersehen kannst, aber was glaubst du, wo sich die Firma hin entwickelt? Gibt es jetzt 3 Produktlinien, sind das dann 10? Sind man 1000 Mitarbeiter oder bleibt man eher so auf dieser Größe? Was glaubst du, wie das weitergeht?
Also ich glaube, es ist eine gute Frage, ob sich die Mitarbeiterzahl noch viel vergrößern wird. Mhm. Also ein bisschen muss da wahrscheinlich noch laufen, aber mein persönliches Ziel ist, wir ziehen unser Büro um, dass das groß genug ist, um die Firma durchzubringen für alle Zeiten. Aber ich glaube sozusagen, die Firma an sich kann auch unglaublich viel größer werden. Und gerade jetzt die AI-Agent sozusagen Einführung als Software-Kategorie, wir sind, glaube ich, gut positioniert, einen großen Teil davon sozusagen in die Welt zu bringen. Und meiner Meinung nach ist es ein, was man auf Englisch Trillion nennen würde, also Milliarden oder so. Nee, weiß ich nicht genau, wie das. Nee, das sind Trillions, ne?
Ja.
Also Trilliardenmarkt, mhm, auf jeden Fall.
Okay.
Also, weil ja sich im Grunde alle Arbeit, die im Augenblick von einem Menschen, die Mitarbeiter gemacht werden muss, die dieser Mitarbeiterin aber auch blöd findet, lässt sich automatisieren. Ja. Und das wird natürlich nicht jetzt irgendwie über Nacht gehen, aber das ist sozusagen, woran wir und alle anderen auch gerade arbeiten.
Ja. Aber es ist ja schon interessant, ne, weil du sagst, dass die Mitarbeiterzahl nicht unbedingt genauso weiter ansteigen muss. Wenn du den OpenAI anguckst, das sind ja mittlerweile 5000 Mitarbeiter oder so und preachen eigentlich, dass man alles mit AI übernehmen kann und du kannst alle Engineers mit AI nehmen. Trotzdem haben die so viele Leute. Glaubst du schon daran, dass auch innerhalb in so einem harten Technologieunternehmen, die ja die AI irgendwie mitbaut, dann die Leute durch AI auch ersetzt werden? Oder ist es einfach so cutting-edge, dass du da doch noch dann die Researcher brauchst, um das voranzutreiben?
Also was, glaube ich, OpenAI gerade feststellt, und da kann ich dir sozusagen eine qualifizierte Meinung zu bieten. Mhm. Also wenn du dir Google Search heutzutage anguckst, ist es in Wirklichkeit so, dass es ja nicht nur die 10 Blue Links gibt, sondern es gibt eine Travel- oder eine Hotel-Experience, eine Sport-Experience. Es gibt, und die ist auch Unterschiede zwischen UK Soccer und German Soccer und American Football und NBA und sozusagen alle diese Sachen müssen von irgendjemandem gemanagt werden. Es gibt überall spezielle APIs, um die Scores zu kriegen, Wetter auf der ganzen Welt, sozusagen. Es gibt so unglaublich viel Arbeit, es ist unglaublich breit. Und OpenAI muss sozusagen in diesem wirklich großen Feld mitspielen. Ja. Zum Beispiel mein Team bei Google, sozusagen die Hauptowner der Search Engine, hatte 150 Mitarbeiter. Aber Google Search hat 3000 Mitarbeiter, weil es sozusagen neben dem Team, was das Produkt selber ownt, noch die ganzen Vertical Teams gibt, die sich mit allen möglichen Sachen auseinandersetzen. Und deswegen muss, glaube ich, OpenAI durch eine ähnliche Transformation gehen, wo man einfach unglaublich viele Menschen braucht. Und ja, also ich glaube, auf der Engineering-Seite sind auf jeden Fall Produktivitätsgains zu beobachten. Das ist eher ein Faktor von vielleicht 30%, 50% Produktivität-Gains. Mhm. Aber das bedeutet natürlich immer noch, dass wenn man mehr machen will, dann auch noch mehr Leute braucht.
Mhm. Und wie nutzt ihr AI konkret bei Marcel? Also nutzt ihr dann auch irgendwie Cursor oder habt ihr eure eigenen Tools oder wie funktioniert das?
Ja, also wir benutzen natürlich unser eigenes Tool wie Xero, aber was sozusagen sich für den ersten Prozessschritt spezialisiert halt und dann, Cursor, Cloud Code. Ich würde sagen, im Augenblick ist Cloud Code mit Abstand das populärste Tool.
Okay. Und wenn ich jetzt mit Vibe Coding anfangen will, ich meine, man hört halt so viel von Novable, weil die es irgendwie schaffen, so eine krasse Community auch zu engagen. Ne? Die haben dann da irgendwie bei LinkedIn die ganzen Mitarbeiter, die da irgendwie mega hart rausposten und das sehe ich halt jetzt bei euch nicht so stark. Also zum Beispiel, du hättest ja eigentlich auch so eine Position, wo du mit LinkedIn-Following total viel machen könntest. Ich habe heute, hast du ja was sogar gepostet über diesen Podcast, ich bin sehr gefreut, aber eigentlich ist passiert da ja nicht so viel. Ne? Also wie kriegt man das, dieses Vibe-Coding, wie kriegt man das so ein Synonym hin, dass das auch für euch irgendwie gilt und nicht nur für Lovable?
Ja, ich glaube, unsere Firma muss generell ein bisschen besser werden mit LinkedIn. Mhm. Also vom CEO down wird es eher so ein bisschen als cringe angesehen und ja, copy-paste man irgendwie den Content rein, der irgendwie gemacht wurde, aber es wird nicht so richtig ernst genommen und das ist auf jeden Fall vermutlich ein Fehler. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall eine Marketing-Challenge. Wir sehen aber also die Frage ist ja, wo ist Vibe-Coding für? Also der Begriff überhaupt ist generell ja relativ weit gefasst. Mhm. Ich benutze ihn persönlich nicht für die Sache, wo man Cursor und Cloud Code für benutzen würde.
Ja.
Aber das wird generell nicht so gehandhabt. Also es gibt viele Leute, die auch Cursor und Cloud Code in diese Kategorie reintun würde. Und ist aber wichtig zu differenzieren, weil als Entwickler bin ich im Grunde AI assisted, aber erstens hat sich mein Job nicht verändert und zweitens sollte ich zumindest immer noch mal schauen, was für Code generiert wurde. Und kann es ja auch, weil ich Entwickler bin.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es sozusagen, was Vibe Coding wirklich revolutionär macht, ist, dass Leute in die Lage versetzt werden, sozusagen Apps zu bauen, ohne selber irgendwie einen Softwareentwicklungstalent zu haben. Und dann, und da ist sozusagen die Frage, wie geht man das an? Und was wir halt als erfolgreich gesehen haben, ist, dass man in Organisationen geht, die sich sozusagen so adjacent sind zu Tech, also die, wo und was sozusagen dort wirklich, also da sind zwei Sachen, die auf jeden Fall Product Market Fit haben, in unglaublicher Art und Weise. Das eine ist im weitesten Sinne Prototyping. Also, und ich gehe nicht zu dem Meeting mit einem Dokument, sondern ich gehe mit einer App. Und dann gibt es halt nicht in 3 Monaten das Meeting, wo wir sagten, oh, wir haben das Falsche gebaut, weil wir waren uns nicht einig darüber, was ihr mit den Worten gemeint habt. Sondern es wird halt einfach die App vorgelegt. Das funktioniert unglaublich gut. Und das zweite Thema, was gut funktioniert, ist Bauen von internen Apps. Also so, so was klassisch als Shadow IT bezeichnet würde.
Ja.
Und das sind halt beides Enterprise Use Cases.
Ja.
Während, genau, ich glaube, Lovable sozusagen konzentriert sich mehr auf, okay, ich baue mein kleines Mini-Startup.
Ja.
Und finde ich auch interessant, aber wir sind sozusagen in dem Bereich einfach nicht unterwegs.
Ja. Was ist da für euch Erfolg? Also ich habe mit OpenAI ja hier ein Interview gehabt und hat er dann gesagt, es geht ihnen eigentlich nicht darum, wie viel Time spent on site oder so, sondern es geht ihnen ja darum, dass ein Problem gelöst wird. Wenn man aber so eine Infrastruktur anbietet, was ist da so eine KPI, auf die man optimiert?
Ah, meinst du für im Vibe-Coding-Bereich oder?
Ja, einfach generell für euch bei Vercel, ne? Also ihr habt natürlich die verschiedenen Produkte, aber wir sind ja gerade beim Vibe-Coding. Also ist das dann, wie lange die Leute das benutzt haben oder wie viel geschippt wird, wie viel Code irgendwie sich nachher, also was ist so die Metrik, wo du morgens drauf guckst oder wo das Team den Erfolg misst?
Ja, im Augenblick ist die Hauptmetrik für das Produkt ist, sozusagen fehlerfreie Generierung.
Mhm.
Und da ist halt auch noch viel herauszuholen. Also wenn man im Augenblick einen Sonnet vornimmt und eben eine Aufgabe gibt, ist unsere Baseline, dass es ungefähr 60% Success Rate hat.
Mhm.
Was grauenvoll ist.
Mhm.
Und das ist vor allem grauenvoll, wenn es von einem Nicht-Entwickler benutzt wird. Weil als Software-Entwickler kann ich natürlich reingehen und sagen, okay, ja, kleiner Fehler, kein Problem. Ist es schnell gefixt.
Ja.
Aber wenn ich Designer bin oder Product Manager oder so weiter und ich sozusagen stehe dann einfach vor der Frage und so, das Tool ist einfach kaputt.
Ja.
Deswegen ist unser Hauptziel, das in so Consumer Quality reinzubringen.
Und okay. Aber wie misst man das? Also einfach an Error-Nachrichten sozusagen oder?
Genau.
Okay.
Durch so die Agentic-Sachen, klar, ist dann, wenn ein Fehler auftritt, kann dann immer noch mal, also geht es natürlich weiter, okay, dann machen wir den Fehler halt heil. Aber das Produkt ist dann immer noch scheiße, weil es hat jetzt so viel länger gedauert. Es hat vielleicht schon mal 2 Minuten gedauert, das zu bauen. Dann findet die Software, oh ja, ich habe Fehler gemacht, nochmal 30 Sekunden. Mhm. Das sozusagen, dadurch wird das Produkt jede Iteration ein bisschen schlechter. Und deswegen versuchen wir halt sozusagen so sehr wie möglich das Produkt fehlerfrei generieren zu lassen.
Okay. Und wenn man mal auf die andere Seite guckt, also AI übernimmt vieles, wo glaubst du, wo AI überhaupt nicht was übernehmen kann? In deinem Bereich, also im Engineering, also wo wird es weiterhin einfach wirklich Manpower oder wo wird Manpower gebraucht, richtig?
Auf jeden Fall Taste. Und ich glaube, heute hatte ich auf X gesehen, dass Dario vor 6 Monaten vorausgesagt hat, dass 90% alles Quellcodes in 6 Monaten von AI geschrieben wird.
Ja, habe ich auch gesehen.
Und wir sind doch sehr weit davon entfernt.
Ja.
Obwohl ich sozusagen, also ich benutze fast nur noch Cloud-Code für alle Programmieraufgaben.
Ja.
Aber
ich glaube auch beim Engineering ist es halt, weil es so strukturiert ist, ist halt auch wirklich so viel AI. Aber bei ganz vielen anderen Seiten habe ich das Gefühl, so ein bisschen Ernüchterung auch vielleicht, dass es dann doch nicht so schnell, auch jetzt als ChatGPT-5 rausgekommen ist, ne? Weil er nicht so, wow, es ist nochmal so viel besser.
Genau, also so noch nicht mal im Software Engineering, genau, wo es halt sozusagen, also der Grund, warum Software Engineering schneller war als andere Kategorien, weil wir halt genauso, wie ich gerade beschrieben hatte, wir feststellen, okay, wir machen eine Generierung und dann geht's aber nicht.
Mhm.
Das kann man halt, ist perfekt in ein Reinforcement Learning System, sich sozusagen selbst zu verbessern. Und das ist natürlich schwieriger, wenn es nicht darum geht, dass kompiliert mein Quellcode, sondern ist der Text, den ich geschrieben habe, gut. Das ist an sich, was ja schon, das ist ja eine Aufgabe, worin die AIs gut sind, aber sozusagen, wo es schon schwieriger ist, zu sagen, ob das Resultat gut ist oder schlecht.
Mhm.
Und wenn man das sozusagen noch weitergeht, hin zu viel komplexeren Sachen, die halt wohl in der Realität stattfinden, da würde ich sagen, ja, am Ende des Tages gibt es eigentlich keinen Grund, warum die AI nicht genau mit den gleichen Algorithmen auch funktionieren würde. Aber der Prozess dahin zu kommen, dass sie gut ist, wird viel, viel, viel länger dauern, weil es einfach keine objektiven Messlatten gibt dafür, ob man sich in die richtige Richtung bewegt.
Okay. Und der Dario hat da vor 6 Monaten gesagt, in 6 Monaten wird 90% Code von AI geschrieben. Du sagst, wir sind weit davon entfernt.
Ich glaube auch, er wird dann irgendwann recht haben.
Mhm.
Aber selbst dann waren es leider nur die einfachsten 90%. Und ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Das macht einen super Unterschied. Aber und macht mich persönlich auch glücklich, weil wirklich mein Leben sich verändert hat. Aber sozusagen Architektur und wie es dann wirklich funktioniert und gerade auch wie Sachen so in Produktion sich verhalten, darin ist AI noch weit, weit, weit von entfernt, wirklich zuverlässig zu sein und zu funktionieren.
Ja, das erinnert mich gerade auch an diesen Satz von Lovable wieder, ne, wo die dann sagen, we are building the last piece of software. Da glaube ich auch, sind wir einfach noch weit von entfernt, weil du schon, wie du schon sagst, wir sehen das auch bei uns, ne? Wenn man dann irgendwas in die AI packt, dann macht der halt irgendwelche Sachen, die eigentlich nur 4 Zeilen Code bedürfen, die macht er dann halt irgendwie 50 Zeilen Code. Das macht überhaupt gar keinen Sinn und das dauert viel länger. Und deswegen muss es halt wirklich noch das Verständnis eigentlich geben, vom Menschen aktuell jedenfalls. Aber wenn du jetzt eine Prozentzahl sagen müsstest, wo sind wir da?
Also prozentsatzmäßig?
Ja, genau. Also glaubst du, also ich meine, du sagst ja schon in den Großteil also, von, also schon über 50%.
Ja, aber ich glaube, im Durchschnitt sind es so 30-40%.
Okay. Also noch
und,
viel.
Und sehr nach Disziplinen unterschiedlich.
Ja. Du kommst ja ursprünglich, wie gesagt, aus Elmshorn und dieser Kontrast ist ja schon, ich meine, ich bin auch in einem kleineren Ort aufgewachsen. Wie siehst du diesen so Mindshift so, oder was überrascht dich vielleicht am Valley noch viel mehr? Oder wenn du jetzt mit deinen Freunden in Deutschland sprichst und die jetzt irgendwie hier zuhören und hören, dass du irgendwie 7 Tage die Woche arbeitest, in Deutschland wird immer nach der 4-Tage-Woche gerufen. Also wie nimmst du diesen Unterschied wahr?
Also ich finde es super schwierig, da die Frage zu beantworten, weil am Ende des Tages alles sehr, sehr graduell funktioniert. Also ich bin auch schon relativ lange hier, sind natürlich regelmäßig viel in Deutschland.
Mhm.
Und ja, also ich glaube, auch hier natürlich gibt es natürlich Leute mit unterschiedlichen Attitüden und Silicon Valley war auch vor 3 Jahren ein bisschen entspannter.
Ja.
Und hat sich jetzt ein bisschen wieder zusammengerissen.
Aber, ja.
Deswegen glaube ich, sollte jeder machen, was sie glücklich macht.
Okay. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, nochmal zurück zu deinem Job hier, bevor wir weiter über Deutschland sprechen. Du machst ja hier eine krasse Karriere, ne? Und dann hört man immer diese unfassbaren, wahnsinnigen Gehaltszahlen irgendwie, dass man da Millionen verdient. Ist das real, dass man halt wirklich 7-stellig in so Positionen bei Google meinetwegen verdient einfach in den höheren Etagen? Ist das normal?
Ja.
Okay. Wie weit ist Geld dann für dich heute noch wichtig, wenn du da schon gewesen bist? Ich meine, haust du die Nächte um die Ohren, gut, oder stehst ganz früh auf, du gibst so viel Gas. Was motiviert dich? Ist das die AI? Ist es noch die Kohle oder wo geht's drum?
Also was mich persönlich motiviert, ist auf jeden Fall, dass bei mir mein Job Spaß macht.
Mhm.
Und das ist natürlich leicht zu sagen, wenn irgendwie das Geld kein Problem ist. Aber das Leben hier ist auch sehr teuer.
Mhm.
Und ich versuche auch zum Beispiel im Winter jedes Wochenende nach Tahoe zu fahren. Wo allerdings wenn man da jedes Wochenende hinfährt und das Schnee nicht so gut ist, ist auch eine gute Situation, um ein bisschen zu arbeiten noch am Rand der Piste.
Ja.
Also, aber ich bin auf jeden Fall nicht primär durch Geld motiviert.
Ja.
Und es ist aber auch eine der Schwäche, die Mitarbeiter so gut zu bezahlen, weil die dann alle irgendwann in die Situation kommen, wo sie sozusagen die Golden Parachutes nicht mehr funktionieren, weil die Leute schon zu viel Geld haben und dann sagen, okay, mir passt hier was nicht, ich bin raus.
Ja. Und sag mal, viele von deinen Ex-Kollegen, die halt dann ja Millionen verdient haben, die sind dann vielleicht das ganze Jahr in Tahoe oder sind dann irgendwie Investoren oder sind vielleicht auch selber Gründer geworden. Hast du manchmal das Gefühl, du hast vielleicht auch eine Chance verpasst, was richtig Eigenes zu machen?
Also ich habe es einmal versucht.
Ah, okay.
2006 oder so.
Ah, okay.
2007, genau. Eine Videoplattform namens YourTV.
Okay, interessant. Ja.
Hat halt nicht funktioniert. Aber deswegen, also vielleicht habe ich da eine Chance verpasst.
Also richtig mit Funding und so weiter auch? Oder war das noch in Deutschland damals?
Das war noch in Deutschland, Deutschland, genau. Kein amerikanisches Venture-Funding, aber wir hatten ein bisschen Geld und haben es versucht. Und Also ich glaube, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich dann eine Chance verpasst habe.
Ja.
Die Chance, die ich eher verpasst habe, ist, dass ich gleich mein ganzes Studium durchgearbeitet habe und nie im Sommer in Thailand war.
Okay, das kann ich dir sehr empfehlen. Also es ist natürlich schwierig. Ich habe genau diese Thailand-Urlaube nämlich immer gemacht. Das war sehr, sehr schön. Wenn du über Startup nachdenkst, investierst du dann auch so nebenher oder ist das einfach eine Distraction dann eher?
Also das ist ein bisschen, also nein. Und das, der Grund ist eigentlich, dass das Feld, in dem ich investieren könnte, sozusagen, wo ich Experte bin, so DevTools und ungefähr, was ein bisschen Vercel adjacent ist, da gibt es natürlich dann immer gleich Conflict of Interest Probleme. Und sich dann sozusagen weiter raus zu, aus dem Fenster zu lehnen und sagen, ich mache irgendwie Consumer Investing, das würde ja genau einfach zu viel Zeit zu viel Zeit kosten.
Okay. Und also das heißt, du investierst nicht in Startups, aber dann machst du einfach so eine normale ETF, Stocks und sonst was Investmentstrategie oder
ja, genau.
Investierst du dann? Okay. Ja, gut. Also ich finde es aber interessant, weil du hast natürlich genau das Thema, wenn du jetzt in den Konkurrenten investierst und dann wollen die ja auch Feedback von dir und so weiter, ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig.
Aber oft sind es auch nicht Konkurrenten, aber sozusagen Firmen, die irgendwie auf unserem Marketplace sein könnten.
Stimmt.
Weil wir halt sozusagen eine relativ zentrale Rolle haben im Ecosystem.
Ja.
Dadurch sozusagen der Teil, wo so ein bisschen Interessenkonflikte dastehen könnten, ist relativ groß. Ja.
Und glaubst du, dass, nochmal um auf Deutschland wieder zurückzukommen, dass eigentlich auch Firmen heutzutage eine Chance haben, in Europa irgendwie erfolgreich zu sein? Man sieht das ja, Lovable ist jetzt da in Stockholm oder Fixer AI. Ist
allerdings auch eine Delaware Corp, ne?
Genau, und die sind auch in San Francisco geschaut. Ich habe gerade von dem 20 VC hier den Harry Stepping so einen LinkedIn-Post gesehen, der hat dann gesagt, hier, man kann auch die Firmen hier bauen und dann habe ich auch dran kommentiert, ja, aber die haben in San Francisco gestartet, haben das Mindset hier eingepackt und haben das dann irgendwie nach Europa übertragen. Glaubst du, das findet einfach demnächst noch mehr statt, dass mehr Leute aus dem Silicon Valley vielleicht auch wegziehen, weil es hier zu teuer ist, weil der Wettbewerb zu hoch ist. Ich meine, wenn so ein Engineer zu euch geht und irgendwie 500.000 plus verdienen kann, warum soll er dann irgendein crappy Startup gehen und irgendwie $150.000 verdienen?
Ja, also ich glaube, es gibt so ein bisschen es gibt unglaublich viel Gründe, Sachen in San Francisco zu machen.
Mhm.
Und aber auch viele Gründe nicht. Und dadurch, dass die Kosten für in jedem Fall werden die Kosten für Softwareentwicklung runtergehen.
Ja.
Und meine persönliche These ist, dass der Markt für Software sehr elastisch ist. Also das heißt, wenn der Preis runtergeht, gibt es mehr Software.
Ja.
Und insofern glaube ich, dass es auf jeden Fall mehr Opportunities gibt für Startups und die sozusagen die Menge an Funding, die gebraucht wird, auf jeden Fall sehr stark runtergeht.
Okay.
Deswegen würde ich, ich bin kein Experte für Startups in Europa, aber bin auf jeden Fall optimistisch und Feuer ist an.
Okay. Und kannst du dir vorstellen, vielleicht auch irgendwann wieder in Deutschland zu leben oder ist das für dich völlig ausgeschlossen?
Also ich bin nicht so jemand, der sich so 5 Jahre Planung in der Zukunft macht. Also im Augenblick habe ich überhaupt keine Pläne und bin auf jeden Fall super gerne hier.
Mhm.
Und deswegen, aber ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen.
Ja. Ich will zum Schluss noch mal ein bisschen aus deinen persönlichen Tipps lernen. Du hast ja gerade schon gesagt, wir sind beide Google Meet Fans hier. Also das finde ich schon mal sehr gut. Was gibt's noch so für Tools, die du nutzt, die von denen einfach jeder lernen kann? Produktivität, was du so nutzt, um irgendwie deinen Tag zu strukturieren?
Ich bin ein Fan von Granola.
Mhm.
Das ist eine Meeting-Transkriptions-Software.
Ja. Nutzt ihr das company-wide oder habt ihr da ganz viele verschiedene Tools zum
Beispiel? Wir benutzen es jetzt company-wide.
Okay. Ja.
Aber nach sehr viel Grassroots Adoption.
Was macht die so besonders gut?
Also was Granola besonders gut macht, ist, dass die rein auf dem Mikrofon von einem Laptop basiert.
Mhm.
Das heißt, die geht immer. Völlig unabhängig, welche Videokonferenz-Software man benutzt oder ob es ein persönliches Meeting ist, sich da jetzt mitlaufen lassen können.
Ja. Und das heißt, da ist dann nicht immer irgendwie so eine Karte in Google Meet
drin. Genau. Ja, es gibt auch keine, sozusagen, es ist stealthy, was vielleicht sowohl gut als schlecht ist.
Ja.
Und aber was sozusagen die Software wirklich gut macht, ist, dass die Gründer grinden das in die Richtung, dass die AI wirklich gute Summaries macht. Also, dass sie die richtigen Action-Items rausfindet. im Gegensatz zu Meet oder Zoom oder so, weiß die Software nicht, wer spricht.
Ja.
Also sie kann natürlich ein bisschen Voice Separation machen. Aber deswegen ist alles ein bisschen generischer. Was aber auch an sich ganz gut ist, dass man zwar Nodes hat, die aber nicht jemanden attributiert werden. Dann hat man immer Plausible Denial Ability, die so sagen, okay, das war der Intern. und genau, es ist auf jeden Fall die richtige Mischung aus sozusagen im Grunde Zero Friction, weil einfach nur ein Mikrofon und gute Qualität.
Okay. Und funktioniert das dann auch so, dass du das company-weit durchsuchen kannst oder ist es immer für den einzelnen User am Ende des Tages?
Soweit ich weiß, nur einzelne User.
Okay.
Man kann es aber an Notion und Google Drive exporten.
Okay. Und dann kannst du es da durchsuchen. Okay. Noch irgendwie ein, zwei andere Sachen, die du noch benutzt, die andere Leute vielleicht nicht kennen?
Also ich bin, glaube ich, nicht so ein Tool-Mensch.
Okay. Deswegen, ja, ist okay. Okay. Wenn du jetzt überlegst, da sind irgendwelche 15-Jährigen in Deutschland, ne? Wir haben viele junge Zuhörerinnen irgendwie, die sich das hier als Inspiration anhören, die wollen in Silicon Valley. Was sind so die zwei, drei Tipps, die du den Leuten gibst, um hierher zu kommen?
Gut Englisch lernen. Das ist, glaube ich, nicht mehr so schwierig. Wobei, ich ging heutzutage davon aus, dass man in Deutschland jetzt ab erster Klasse Englischunterricht hat, aber das ist
bestimmt nicht, ne?
Nicht der Fall. Nee.
Wahrscheinlich erst ab der fünften oder so.
Ja, irgendwie so.
Ja.
Und also ich bin ja vor allem in der Softwareentwicklung irgendwie unterwegs und also auf jeden Fall würde ich empfehlen, alle AI-Assisted Programming-Sachen zu benutzen, aber trotzdem zu versuchen, den Hintergrund zu verstehen. Und meine persönliche Meinung ist, dass es gibt ja bei Piloten so Flugstunden, wo sie jetzt im Logbuch auf genau eintragen, wie lange sie fliegen. Und dann wird irgendwie am Ende so die Seniorität unterschieden zwischen 10.000, vielleicht auch 100.000 Flugstunden.
Ja.
Das funktioniert im Programmierung genauso. Nur, dass natürlich niemand die Logbücher führt.
Ja.
Aber es ist, was ich halt viel sehe, ist, dass Leute irgendwie durchs Studium gehen und vielleicht ein paar Stunden lang programmiert haben und sollten aber schon bei 2.000, 3.000, 4.000 Stunden sein. Und es macht halt einen mega Unterschied, so die ersten Verdopplungen von diesen Zahlen. Einfach viel Erfahrung zu sammeln, zu versuchen, was geht, was nicht geht.
Ja.
Generell bin ich super positiv überrascht von der nächsten Generation. Also wir haben ein relativ großes Intern-Programm bei Brussel und es ist unglaublich, wie gut die Leute sind.
Also ihr habt noch Interns?
Ja.
Okay, das ist interessant, weil wir haben da gerade drüber gesprochen im anderen Podcast, dass diese Junior-Stellen teilweise so ein bisschen wegfallen, weil halt sie durch AI übernommen werden.
Ich glaube, es ist das Gegenteil der Fall.
Ah, interessant.
Ja, also vielleicht weiß ich, wie die Statistiken aussehen, aber ich genauso wie die heute 20-Jährigen besser sind in TikTok als ich, ist es zumindest in den nächsten Jahren, glaube ich, ein großer Generationenunterschied, was so die Nutzung von AI angeht. Und es ist, glaube ich, ist jetzt gerade noch ein bisschen zu früh, weil es gerade erst losgegangen ist.
Ja.
Also wir haben ja vielleicht ein Jahr von relativ guten AI-Coding-Tools hinter uns.
Ja.
Das heißt, wir sind noch in der absoluten Early-Adapter-Situation. Aber es gibt auf jeden Fall auch schon Fälle von, halt sehr erfahrenen Softwareentwicklern, die sich sozusagen nicht damit auseinandersetzen wollen und dann unten runterfallen.
Mhm.
Und deswegen ist meine aktuelle Erfahrung, dass sozusagen die erfahrensten und die neuesten Leute am meisten profitieren.
Ja.
Und es ein bisschen eher so eine Mitte gibt, die sich verwässert und sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen möchte und wenn man vielleicht 5 Jahre Berufserfahrung, aber noch viel alleine gearbeitet hat, dann ist man einfach nicht darauf vorbereitet, auf einmal zu kollaborieren, den ganzen Tag, mit einer AI.
Ja.
Und wenn ich sozusagen, wenn ich jetzt heutzutage 16 bin oder 15 und nie was anderes gekannt habe, habe ich, glaube ich, generell eine bessere Ausgangsposition.
Ja, das ist eine super spannende Perspektive, weil wir halt hier so in den kleineren Firmen das so ein bisschen gesehen haben, dass es dieses Jahr irgendwie plötzlich keine Interns gab und dass wir auch viel so gehört haben aus dem Markt, dass die Interns es so schwierig haben. Aber du hast natürlich total recht, ne? Weil ich meine, das ist alles so fresh, wer ist darin Experte? Ne? Da kann jeder Experte sein, jemand, der irgendwie älter ist oder jemand, der 16 ist, weil er sich das jetzt einfach gerade beigebracht hat und warum solchen Leuten dann nicht oder den Leuten dann nicht eine Chance haben. Ne? Nächste Woche fängt hier ein 18-Jähriger bei mir im House of AI an, der sagt, ich brauche gar nicht mehr zur Uni gehen, ich habe Vibe-Coding mir alles beigebracht, ich baue jetzt meine erste Firma und ich ziehe nach San Francisco für 3 Monate, weil ich glaube, dass das der Ort ist, wo ich sein möchte. Ne?
Ja, Ja, also wir versuchen auch immer, unsere Interns zu überzeugen, dass sie ihre Uni aufgeben.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es genau die richtige Entscheidung ist für die Einzelnen, aber ja. Also wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Interns, wir hatten 10 oder 12 diesen Sommer.
Okay.
Und jeder Einzelne war super cracked. Ja. Also unglaublich. Okay. Unglaublich gut.
Ach cool, das freut mich total, wenn es da irgendwie so eine Perspektive gibt. Macht ihr dann immer diese 3 Monate im Sommer praktisch, ja? Die man so dafür
braucht. Ja, zumindest, also durch das amerikanische System ist das auf jeden Fall sozusagen der Standard. Aber wir, weil wir so happy sind mit unserem Programm, haben wir jetzt beschlossen, dass wir year-round machen und versuchen auch immer so die gleiche Anzahl Leute irgendwie bei uns zu haben.
Okay, cool. Gibt es da einen offiziellen Weg, wo man da, also brauche ich auf der Homepage wahrscheinlich, findet man die Informationen dann?
Ja, also ich glaube nicht.
Okay, dann wird die über LinkedIn. Hier heißt Insights. Okay, letzte Frage, das frage ich mich immer. Was gibt's über dich zu wissen, was ganz wichtig ist oder was dich ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn oder was du noch nirgendwo oder was du nicht bei Twitter schreibst? Ich meine, du hast schon gesagt, du gehst viel Skifahren im Winter.
Ja.
Gibt's da irgendwas anderes, was dich ausmacht? Ich weiß, dass du gerne Döner isst.
Genau, das kann man auch nicht auf meinem LinkedIn finden, aber ich bin seit, ich glaube 2018 habe ich einen Twitter-Thread, wo ich alle meine Döner kategorisiere. Es gibt einen neuen Laden in San Francisco, im Financial District.
Wie heißt der?
Berlin Döner oder
findest
so.
Findest du den gut? Nee. Ich finde den nämlich miserabel.
Das ist miserabel, ja.
Ich ist miserabel. Aber,
also wir haben einen Lunch-Service, der ist Forkable. Mhm. Da ist er noch hin und wieder auf der Liste. Und beim ersten Mal habe ich noch gesagt, okay, ich war irgendwie eine Stunde zu spät und es war mega kalt und deswegen konnte ich das nicht so richtig werten. Aber jetzt diese Woche war es wieder auf der Liste und es war leider grauenvoll.
Ja.
Ich verstehe es auch nicht, warum sozusagen man sich diesen Namen gibt und dann ein Produkt baut, was irgendwie nichts
ist. Es ist wirklich miserabel. Also wenn irgendjemand mal einen Dönerladen in San Francisco aufmacht, dann sollen sie sich bitte bei dir und bei mir auch melden.
Genau, also ich habe ja gesagt, ich nicht investiere, aber ich würde auf jeden Fall einen Check reinschreiben.
Okay. Ja. Gut, das halten wir fest. Diesen Döner-Thread, den werde ich auf jeden Fall mit in die Shownotes packen. Die muss ich nochmal raussuchen.
Ja.
Ich danke dir vielmals für die Insights. Haben wir alles, hast du alles gesagt? Gibt es noch irgendwas, was du...
Nee, ich glaube, wir sind durch alle Themen durch. Wir haben eine mega Feedback-Kultur. Also wenn irgendwelche Leute Versal oder Visier ausprobiert haben und irgendwas nicht gut funktioniert, bitte ohne Filter an mich rantragen und wir machen es heil.
Super, alles klar. Ich danke dir.
Vielen Dank.
Bis dann. Ciao, ciao. Das war schon wieder mit Malte Ubel, CTO von Versal. Und nochmal ein ganz kleiner letzter Reminder hier, dich als Entrepreneur in Residence hier in San Francisco bei uns im House of AI zu bewerben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und danke wie immer auch an Tobi Nothelfer, mit dem produziere ich nämlich diesen Podcast. Also wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann endlich auch mal wieder mit einer Gästin. Ich freue mich.